26 birds of people.
And now in season 23. Presented by 3BG. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 26 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 23 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by 3BG, bei 3BG, der 3 Banken Generali Investment Gesellschaft. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein sechster Gast in Season 23 ist Max Klari und Altringen, Privatkundenvorstand und COO der Erste Bank Österreich und aktuell auch noch sehr, sehr viel anderes. Lieber Max, servus und herzlich willkommen bei mir im Podcast, bei dir in der Bank. Herzlich willkommen.
Danke sehr, lieber Christian. Freue mich wahnsinnig, beim Podcast dabei zu sein. Ist mein erster Podcast. Insofern freue ich mich sehr auf das Gespräch.
Und es steigt gleich aus meiner Sicht alternativ ein, weil normalerweise würde ich jetzt fragen, Mannerschnitten oder Soletti, Süßes oder Salziges, mache ich aber das ein Auswärtstermin ist nicht und sage danke für die Bewirtung durch euch. Ja, lieber Max, gehen wir gleich rein. Karriere und Werdegang Podcast. Super, vielen Dank, dass du da dabei bist. Ich bediene mich immer öffentlich verfügbarer Informationen, die ich finde, sehr leicht finde auf LinkedIn, weil die habt ihr meistens dann selber eingegeben und da finde ich tolle Ausbildungsstationen, die ESCB und die London Business School. Sprechen wir da kurz drüber, bitte.
Ja, ich habe Wirtschaft studiert, 2 Jahre in Passau, bin dann gewechselt auf die ÖSCP, ÖAP, European School of Management heißt die. Das ist eine französische Grande École mit einem internationalen Programm und war da 1 Jahr in Paris, 1 Jahr in Oxford und 1 Jahr in Berlin. War eine großartige Zeit, weil da waren wir rund 80 Leute, die gemeinsam diese 3 Stationen gemacht haben. 40% deutschsprachig, 40% französisch und der Rest international. Hab dort unglaublich viele Freundschaften gemacht. Und eine großartige Zeit in tollen Städten gehabt. Und ja, hat wirklich Spaß gemacht.
War es damals schon ein Ziel, in Bankenwirtschaft, in die Bankenwelt einzusteigen später, oder hat sich das dann doch zufällig ergeben?
Ich habe während meines Studiums schon ein paar Praktika in Banken, aber auch in der Industrie gemacht. Und muss sagen, dass die Bankenwelt mir eigentlich immer Spaß gemacht hat und ich relativ schnell gesehen habe, dass Banken eigentlich im Zentrum der Wirtschaft stehen, die verschiedenen Wirtschaftszweige miteinander verbinden, und war dann eigentlich relativ schnell der Meinung, dass ich auch in die Bankenwelt gehen will.
Und es wurde dann der Raiffeisensektor zu Beginn. Wir sitzen jetzt hier in der Erste Group, Erste Bank, und 2006, finde ich, Februar 2006, ein Einstieg von dir bei der Raiffeisen, die ist 2005 an die Börse gegangen. Hat dieser Börsegang irgendwie mitgespielt oder war das unabhängig von deinem Einstieg bei der Bank damals?
Die Osteuropa-Strategie von den österreichischen Banken hat natürlich schon eine Rolle gespielt in den Entscheidungen, die ich da getroffen habe. Es war vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad zufällig, habe auch überlegt, internationale Banken zu gehen, habe Praktika im Investmentbanking gemacht, habe dann aber bei diesen Praktika im Investmentbanking, das war zu einer Zeit, wo gerade nichts los war, und ich bin 3 Monate jeden Tag von 8 Uhr in der Früh bis um 3 Uhr in der Früh in der Bank gesessen, habe irgendwelche Pitchbooks gemacht und ist aber kein einziger Deal dabei rausgekommen, habe gefunden, das ist irgendwie sinnlos und will in das reale Geschäft hinein. Und dann hat es dieses Trainee-Programm gegeben bei der Raiffeisen Zentralbank damals.
Okay.
Auf der Corporate-Seite, und zum damaligen Zeitpunkt konnte ich mir auch nicht wirklich vorstellen, ins Retail-Banking zu gehen, sondern viel, viel eher ins Corporate-Banking. Habe ein paar Leute gekannt, die das schon gemacht haben und die sehr viel Positives davon erzählt haben. Und dann habe ich mich da beworben, hat geklappt und habe dann meine ersten Jahre im Corporate Banking verbracht, in der Raiffeisen Zentralbank und dann später in der Raiffeisen Bank International.
Die LinkedIn-Einträge werden ja dann gemerged. Wenn eine Firma merged, wird es rückwirkend dann neu eingetragen und steht jetzt unter RBI. Damals war sie auch noch Raiffeisen International und ich sehe da auch Acquisition and Project Finance Manager. 2007 bis 2009 wissen wir aus heutiger Sicht, dass da 2008 dann ein eher blöder internationaler Faktor uns belästigt hat namens Lehman. Da sind wir dann alle irgendwie völlig ratlos dagestanden. Wie war das in deinen Early Jahren, hier Projekte zu machen und dann durch Lehman so irritiert zu werden?
Irritiert ist ein guter Ausdruck.
Also, war fast schon harmlos, gell?
Also ich habe zuerst das Corporate Trainee-Programm gemacht, was ein Jahr war, wo ich in alle verschiedenen oder sehr viele relevante Bereiche der Bank hineingeschaut habe, im Kundengeschäft, im Produktmanagement, im Risikomanagement und so weiter und war dann eben in der Akquisitions- und Projektfinanzierung, war im Oil, Gas, Metals, Mining Team und damals habe ich vor allem russische und ukrainische große Stahl- und Aluminiumhersteller als Kunden gehabt. Und vor der Finanzkrise, vor Lehman, haben wir da immer größere Deals gemacht. Ich war relativ frisch gefangen, auch von der Universität. Wir sind unglaublich gewachsen. Und für mich persönlich war das eine richtig, richtig coole Erfahrung, weil ich habe relativ bald selbstständig Deals verhandeln dürfen, in einem sehr großen Ausmaß und hatte dann auf der anderen Seite oft irgendwelche Managing Directors von Goldman und der Deutsche Bank und Morgan Stanley und was auch immer sitzen, die mit großen Teams diese Dinge gemacht haben und wir haben das mit relativ bescheidenen Ressourcen direkt gemacht und haben verhältnismäßig ein relativ großes Rad gedreht und es hat einen riesen Spaß gemacht. Also war Wachstum, war die ganze Zentral- und Osteuropa-Fantasie. Es waren die Akquisitionen, die da stattgefunden haben. Wir sind uns alle wahnsinnig cool vorgekommen und haben immer größere Deals gemacht. Also es war eine großartige Zeit, bis dann Lehman passiert ist. Und ich meine, es hat schon vorher ein bisschen angefangen mit der Krise, aber ich kann mich noch genau erinnern, wie Lehman pleite gegangen ist. Weil da war es so, dass mein gesamtes Führungsteam, also Teamleiter, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, waren alle in Kasachstan unterwegs, um dort irgendwelche Ölunternehmen sich anzuschauen und zu überlegen, ob wir die finanzieren sollen. Und dann ging Lehman pleite und sozusagen unsere ganze Organisation war eigentlich kopflos. Zumindest meine die direkte Berichtslinie, aber in dem Sinne, dass die auch schwer erreichbar waren. Also die waren auch in Gebieten unterwegs, wo kaum Empfang war und es war schwierige Kommunikation. Und wir haben gesehen, die Overnight-Zinssätze sind durch die Decke gegangen und waren dann bei 7-8%. Ich habe dann im Handel angerufen, okay, wie schaut's aus mit den Fixings von unseren Zinsvereinbarungen und hält das, haben wir die jetzt auch alle eingeloggt, die wir schon gemacht haben oder und so weiter. Also es war in einer unglaublichen Geschwindigkeit, was da auf auf die Banken zugekommen ist. Und natürlich die Kunden haben dann auch massive Probleme bekommen und die Kunden, die ich gehabt habe, wie gesagt, diese riesigen Unternehmen aus Russland, Ukraine, die davor eigentlich Geld gedruckt haben. Ja. Die waren Gelddruckmaschinen, haben viel Verschuldung aufgenommen, um zu wachsen, aber konnten sich das aus einer Cashflow-Perspektive sehr, sehr leicht leisten. Das ist von einem Tag auf den anderen anders gewesen.
Ja. Und du warst natürlich im direkten Umfeld vom CEO der Bank, vom Herbert Steppich, für den du dann auch arbeiten durftest als Executive Assistant in den Folgejahren. Ich habe damals sehr intensiven Kontakt, vor allem mit Martin Grüll gehabt, der wird auch nicht weit weg gewesen sein, nehme ich an. Ja, wie war diese Zeit, Juni 9 bis Mai 13, mit Herbert Steppich zu arbeiten?
Also nach der Zeit in der Akquisitions- und Projektfinanzierung, wo wir dann eigentlich sehr schnell sehr viel Workout-Arbeit gemacht haben, habe ich das Glück gehabt, dann Vorstandsassistent vom Herbert Steppich zu werden, in einer Zeit, wo die Bank gerade durch eine massive Krise gegangen ist. Das ist für viele vielleicht jetzt schwer vorstellbar, aber das war eine existenzielle Krise für die Banken.
Für fast alle, genau, ja.
Und da war es so, dass das Top-Management teilweise nicht wusste, ob am nächsten Tag noch aufgesperrt werden kann und so. Also es waren wirklich dramatische Szenen, die sich da teilweise abgespielt haben. Aber dann ab Frühjahr 2009 war ich dann eben in dieser Rolle und das heißt, wir mussten die Bank ganz neu denken und ganz neu aufbauen. Und das war eine unglaublich spannende Zeit, weil ich da den Herbert Steppich begleiten durfte und ihn da unterstützen in dem eigentlich Neuaufbau aus der Krise heraus von der Bank. wo wir wirklich ganz, ganz viele Sachen gemacht haben und ich unglaublich viel gelernt habe.
Beste Grüße an ihn an dieser Stelle auf jeden Fall. Das war ein Company Builder und Company Building ist auch die Überleitung irgendwie zur ersten. Die BGR, wenn ich es richtig ausspreche, ist 2006 gekauft worden und du bist 2013, wenn ich das jetzt richtig sehe, als erste Position in der ersten nach Rumänien gegangen direkt. Sprech mal kurz über den Wechsel auch noch und warum Rumänien?
Ja, also ich bin dann abgeworben worden vom Andreas Treichl bzw. der erste Group.
Damit hast du zwei große Banker jetzt in den letzten, die größten ihrer Zeit, sage ich mal.
Ja, das ist ein Riesenglück für mich, weil ich sowohl direkt für den Herbert Stepic als auch für den Andreas Treichl arbeiten durfte. Und das sind, so wie du sagst, die wahrscheinlich entscheidendsten Banker in Österreich über die letzten...
Definitiv meine Meinung auch, ja.
Jahre gewesen und das sind die, die diese ganze Osteuropa-Story in Österreich aufgebaut haben und da wirklich große, erfolgreiche Banken draus gemacht haben. Wenn man im Rückblick die erste Group natürlich jetzt noch einmal wesentlich erfolgreicher aufgestellt, weil kein Russland-Exposure und natürlich auch noch ein paar andere Fakten, aber eine totale Erfolgsgeschichte und für mich persönlich eine unglaublich spannende Reise, weil ich von beiden unglaublich viel lernen durfte und gesehen habe, wie sie das machen und das auf beide extrem erfolgreich und beide auf sehr, sehr unterschiedliche Art und Weise. Und das ist das Spannende dabei.
Und ich glaube, man kann jetzt zwei Jahrzehnte später sagen, 2006 gekauft. Rumänien ist eine Erfolgsgeschichte für die Bank, glaube ich, oder?
Rumänien ist absolut eine Erfolgsgeschichte. Wie allgemein bekannt ist, die BCR wurde...
BCR, du sagst das richtig. Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche, Florian Dangl, war der gleichzeitig mit dir in Rumänien oder vorher? Weil ich habe mit dem Volksbanker auch über die BCR gesprochen.
Der war vor mir in der BCR. Okay,
alles klar, gut, danke.
Aber kenne ich natürlich auch noch aus alten erste Group-Zeiten dann.
Ja, dann haben wir auch über Treichl, Juranek, Leobacher, Hochstraße und so weiter. Das waren halt damals die Leute, ja. Genau.
Genau. Und die BCR ist sehr teuer gekauft worden, also am Höhepunkt vor der Finanzkrise zu 5-mal Buch damals, also sind Bewertungen, die man sich aus einer Bankenperspektive jetzt gar nicht mehr vorstellen kann.
Aber umso schöner, dass es trotzdem ein Erfolg wurde.
Genau, ne? Und dann dazwischen eben massive Krise, 2014 Milliardenabschreibungen und seitdem geht es eigentlich nur bergauf und die BCR hat sich mittlerweile wirklich zu einer ganz anderen Bank entwickelt, wie ich dort war, hat sich das teilweise noch ganz anders angefühlt. Und jetzt, wenn du in die BCR gehst, ist das eine super moderne Bank mit ganz tollen Leuten, mit wirklich einem sehr digitalen Geschäftsmodell, mit Wachstum auf allen Ebenen und auch aus einer politischen Perspektive gab es in den letzten Jahren jetzt keine Probleme aus Rumänien heraus und das hat uns auch eine Zeit lang immer wieder beschäftigt, weil da gab es die eine oder andere legislative Initiative, die gegen die Banken gerichtet war, die durchaus problematisch waren. Das heißt, sowohl aus einer Ergebnisperspektive als auch aus einer Produkt und wie sich das anfühlt, ist eine wirklich großartige Bank geworden.
Some of the parts von vielen Osteuropa-Facetten in den Börse People Talks nehme ich eigentlich Rumänien und auch Polen als sehr, sehr positive Länder immer mit in meinem Kopfkino und zu Polen kommen wir dann zum Schluss noch. Aber mit dir gehe ich jetzt gemeinsam zurück nach Österreich. Ja. 2014, 15 bist du dann in der Group in Österreich sesshaft geworden und was waren da deine ersten Aufgaben dann in Österreich in der ersten?
Also ich bin dann nach knapp 10 Monaten in Rumänien in die erste Group gekommen, dort in den Strategiebereich. Den habe ich dann 2015 übernommen und durfte dann eben mit dem Andreas Treichl direkt unter ihm die nächsten 6 Jahre in dieser Funktion gestalten. Andreas Treichl ist 2019 hinausgegangen. Und das war eine Zeit, wo wir wenig Banken und wenn dann nur kleine Transaktionen gemacht haben, das heißt keine großen. In der Strategie war ich zuständig für M&A. Es war zuerst eine Zeit der Konsolidierung. Also wir hatten auch noch aus der Aufarbeitung von vielen Themen auf der Datenseite, wie wir da organisiert sind, regulatorische Anforderungen, die in der Zeit ja durch die Decke gegangen sind. Nach der Finanzkrise haben sich die regulatorischen Anforderungen für Banken drastisch erhöht. Und da war.
Muss ich immer schmunzeln, weil es so nah an meinem Nachnamen ist, aber es passt. Ja. Aber mich reißt es immer kurz, ja. Mein Kollege heißt übrigens Kladek und hat mir immer gesagt, reden wir Kladek miteinander, aber drastisch und so weiter. Okay, gut. Haha. Ja, okay. Aber es war natürlich eine Zeit, wo es keine Zinsen mehr gegeben hat, war auch alles ungelernt, oder? Schwierig auch.
Ja, das war schwierig, weil die Ertragssituation natürlich dadurch wesentlich geringer war, ja, weil die Banken natürlich auf der Zinsseite verdienen. Das heißt, auch aus einer Geschäftsmodellperspektive hat man sich stärker auf das Viehgeschäft konzentriert. Auf der anderen Seite sind nachdem dann die Dinge verdaut waren, war man dann eigentlich in einem Jahrzehnt ohne Risikokosten, weil keine Zinsen zu zahlen war und dadurch die Unternehmen natürlich auch sehr geringe Zinsbelastungen gehabt haben. Das heißt, zwar niedrigere Erträge, aber Risikokosten auch auf einem extrem niedrigen Level, auch weil die Lending-Standards massiv nach oben getrieben worden sind und man in der Zeit davor viel, viel leichtfertiger Kredite vergeben hat.
Und es ist auch lustig, das fällt mir jetzt auch ein, ich habe jetzt die Recherche nicht parat, ich weiß nur, dass sowohl die RBI-Aktie, die heutige, als auch die erste Group-Aktie am gleichen Tag ihre All-Time-Lows gehabt haben. Das ist alles ewig her. Die erste eilt von Rekord zu Rekord jetzt in der Ist-Zeit und ist natürlich eine wahnsinnig tolle Bewegung. Herzliche Gratulation auch dazu. Inwieweit haben da die stärker werdenden Aktienmärkte, die von den geringeren Zinsen profitiert haben, natürlich als starke Alternative in deine Aktivitäten, in der Strategy reingespielt? Die Aktienwerte sind ja wirklich stark geworden in den 10er Jahren wieder.
Ja, absolut. Die Niedrigzinspolitik hat dazu geführt, dass eigentlich die verschiedensten Assetklassen durch die Decke gegangen sind, allen voran Aktien. Aber auch Immobilien, Krypto ist aufgekommen, Gold ist stark gestiegen. Durch die billigen Zinsen oder Negativzinsen sind eigentlich fast alle Assetklassen massivst gestiegen. Ich war immer schon massiv an Kapitalmarktthemen interessiert, aus der Strategie heraus. Natürlich eine große Aufgabe auch gehabt, uns so zu positionieren in einem börsengelisteten Unternehmen, dass die Aktie auch von den Investoren entsprechend angenommen wird, war da immer im ständigen Austausch mit Investor Relations, haben verschiedene Kapitalmarktstrategien durchgegangen, entwickelt und so weiter. Aber haben in dieser Zeit uns auch ganz stark auf die Verbesserung unseres Geschäfts, der Marke und so weiter konzentriert.
Was er wieder in die Investment-Story einzahlt.
Genau. Ja. Und da war ein großer Fokus, das kennt jetzt jeder, die ganze Glaub an dich Geschichte, Kampagne. Wir haben uns rückbesinnt auch auf unseren Zweck. Der Andreas Dreichler hat damals das Statement of Purpose geschrieben, wo beschrieben ist, wofür wurden wir gegründet. Und das ist wirklich, um Wohlstand in unserer Region zu generieren und dass wir für alle da sind. Das heißt, wir schließen niemanden aus, egal, kein Alter, kein Geschlecht, keine Nation. Und haben uns ganz stark darauf, auf das Kundengeschäft konzentriert, auf das Digital Banking über George und auf den Ausbau der Marke. Und das ist, wenn man das jetzt rückblickend betrachtet, natürlich unfassbar erfolgreich, weil wir als Marke, glaube ich, im Bankenmarkt in Österreich, aber auch in der gesamten Region extrem gut dastehen, praktisch überall die Nummer eins sind. Wir Kundenwachstum in allen Märkten haben, wir aus einer Profitabilitätsperspektive wirklich, wirklich gut dastehen. Jetzt mit der Akquisition in Polen kommen wir auf ein ROE oder ein Return on Tangible Equity von knapp unter 20%. Das sind schon alles Zahlen, die sehr, sehr beeindruckend sind.
Ja. Und vor allem auch im internationalen Vergleich. Und was mich als Home-Bias-Typ immer sehr freut, wenn ich auf den European Banks Index schaue, dass die österreichischen Banken da durchaus Alpha generiert haben, ja, in den vergangenen Quartalen, Monaten, Jahren, auch im europäischen Vergleich. Das heißt, die Osteuropa-Story, die ich persönlich so schätze und das auch immer wieder sage, die zieht wieder und das ist eine wichtige Sache. Bevor wir jetzt stärker zur Erste Bank Österreich kommen, und so habe ich dich auch anmoderiert. Schauen wir noch kurz ins Jahr 2020. Da war die Pandemie. Die hat unglaublich viel mit uns allen gemacht, natürlich auch privat, aber auch mit einer Bank. Blickt man nochmal in den März 2020 und ein paar Impressionen dazu.
Vielleicht sozusagen auch aus einer persönlichen Geschichte, dass ich, meine Schwester und ihr Mann leben in Hongkong. Mhm. Und in China ist der Coronavirus ausgebrochen. Und was ich erstaunlich gefunden habe damals, ist, wie lange es gedauert hat, bis die Leute eigentlich kapiert haben, was da los ist.
Ja.
Und ich hatte vielleicht sozusagen das Glück, dass ich einen direkten Draht da hinüber gehabt habe, aber ich habe da vor allem mit meinem Schwager auch telefoniert und der hat mir erzählt, was da los ist und was sich in Wuhan abspielt. Und das war, bevor das noch in den Zeitungen war und dass eben die weißen Menschen dort mit Gasmasken herumlaufen und die Häuser bespritzen und dass die Leute da überall rausgetragen werden. Und das waren ja wirklich dramatische Szenen. Und gleichzeitig hat der IMF Prognosen, Wirtschaftsprognosen fürs laufende Jahr abgegeben, hat gesagt, ja, und die Weltwirtschaft wird weiter wachsen und wir erhöhen jetzt nochmal unsere Prognose auf 3%. Und ich denke mir so, was ist eigentlich los? Ja? Und so, und jetzt aus einer Börseperspektive, und die Märkte sind weiter gestiegen.
Mhm.
Und das war eine der besten Investments, die ich damals gemacht habe.
Eigentlich der beste Tipp ever, kann man sagen, damals. Na, Lehman haben wir ja Jahre gebraucht, um uns wieder zu erholen, aber von dem Tipp 3 Monate später war alles wieder gut und Rekorde. Ja.
Ja, sozusagen das war das eine, aber also ich bin überhaupt kein Daytrader oder irgendwas, aber damals bin ich, und dann habe ich gesprochen mit Leuten, die die Kalkulationen angestellt haben, okay, wie schnell sich das verbreitet und so weiter. Und das war eigentlich so einer der ganz wenigen Momente in meiner Karriere, aus so einer persönlichen, privaten Investmentperspektive, wo ich gedacht habe, das kann so nicht sein. Und dann viel zu wenig Geld reingegeben im Nachhinein, aber habe ich damals einen Putter auf dem DAX gekauft, der perfekt getimed war und natürlich auch viel Glück dabei.
Und
war das beste Investment, was ich je gemacht habe. Ja.
Ja.
Aber das sozusagen nur als kleine Seitengeschichte, wie sich das damals abgespielt hat.
Das heißt, du hast kurz am Put gut erwischt und dann den Einstieg nach oben auch wieder.
Der war ein kurzlaufender, sehr aggressiver Put,
ja.
Wo ich sozusagen 20x gemacht habe.
Ja, schön.
Und über also reines Glück, das war eine von diesen Geschichten, die halt da mal so passieren.
Ja.
Aber war beeindruckt sozusagen, wie starr das System ist und wie lang auch die Top-Politik, und die Merkel ist am 7. März noch da gewesen und so, alles gut. Und am 8. war dann irgendwie Shutdown, wenn ich jetzt die Daten noch richtig unter Kontrolle habe. Aber das war, hat mich damals sehr beeindruckt, muss ich sagen.
Ich kann mich noch gut an den Brief erinnern, den alle Banken unterschrieben haben, hoppla, ist Überreaktion unter Umständen, und die FMA hat das auch approved, das war sehr wichtig, das war der Gamechanger-Tag dann, ja.
Genau. Und das Spannende aus einer Investmentperspektive damals war, dass eigentlich sehr schnell klar war, wer die Gewinner sein werden.
Ja.
Ja. Und das sind die ganzen Big Tech Digitalunternehmen, jedes auf. Wir hatten das Glück, dass wir kurz vorher MS Teams überall eingeführt haben und alle eigentlich schon Laptops hatten. Das heißt, wir waren sofort bereit, dann auch aus dem Homeoffice herauszuarbeiten, und waren, das hat extrem gut funktioniert. Also muss man auch sagen, wir haben ein sehr, sehr gutes Krisenmanagement bei uns, und das ist für uns als Bank natürlich auch ganz, ganz wichtig. Aber und da haben wir wieder mal bewiesen, dass wir eigentlich für jede Situation sehr, sehr gut gewappnet sind, beziehungsweise uns in solchen Situationen so organisieren können, dass wir schlagkräftig bleiben. Da war ich auch wirklich beeindruckt von der Kraft, die wir in solchen Situationen entwickeln können, und die Entscheidungsfähigkeit, die man dann herstellen kann. Weil in anderen Situationen, das kennen wir alle von Großkonzernen, wird herumgetan mit irgendwelchen Entscheidungen. Wenn es dann zählt, waren wir wirklich on point da überall unterwegs. Und haben das relativ gut hingekriegt, muss man wirklich sagen.
Mhm.
Und trotzdem ist es beeindruckend, wie lange die ganzen Corona-Themen in allen verschiedenen Aspekten unseres Lebens eigentlich nachwirken.
Ja. Ist kurz her und wirkt aber trotzdem zum Glück schon so weit weg, und selbst der resiliente Institute wie jenes, wo ich jetzt hier sitze, haben weitere Resilienz aufbauen können, was, glaube ich, nicht schadet natürlich. Und jetzt sind wir im Jahr 2021, erste Bank Österreich, erste Group haben wir bis jetzt gesprochen. Ja, Marketing ist dann Strategie, wundert mich alles nicht. Schritt quasi dann zur EBO. Sprechen wir kurz drüber, die erste Bank Österreich im Spitzeninstitut, erste Group, wenn ich das jetzt richtig sage. Wieso die Rolle Österreich in der Group, und was war dein Einstieg dann nach Österreich innerhalb des gleichen Hauses zu gehen?
Ich wollte nach sozusagen der langen Strategiearbeit zurück ins Geschäft, und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, das Private Banking in der Erste Bank Österreich zu übernehmen. Jetzt habe ich davor nicht direkt im Private Banking gearbeitet, habe aber mit Kapitalmarktthemen eigentlich mein ganzes berufliches Leben lang zu tun gehabt. Und das Private Banking ist ein extrem spannendes Geschäft, hat mich immer massiv interessiert. Wir haben eine super Basis als erste Bank, weil wir im Grunde genommen alles anbieten können, was jemand braucht. Und da haben wir dann auch noch viel aufgebaut in der Zeit. Das, was für uns im Wettbewerb teilweise schwieriger war, wo wir jetzt, glaube ich, auch schon einiges weiter sind, ist, dass wir als erste Private Banking keine dezidierte Private Banking Marke haben und deshalb nicht immer top of mind sind, wenn Menschen zu Vermögen kommen. Und das war eine der großen Aufgaben sozusagen für mich auch, und das ist, an dem wir weiterarbeiten, dass wir das erste Private Banking in die Köpfe von den Menschen hineinbekommen. Wir sind das größte Private Banking in Österreich. Das heißt, wir haben hier durchaus einen Platzhirsch-Status, auch über das große institutionelle Geschäft, was wir machen. Und wir haben massive Wachstumsraten jetzt auf der Wealth-Management-Seite, also bei den sehr vermögenden Menschen und auch im Private Banking sozusagen im unteren Teil gehabt über die letzten Jahre. Haben viele Initiativen gestartet wie Private Equity. Wir haben ein Golddepot gemacht. Wir haben ein Reporting auf wirklich extrem hohem Niveau. Wir haben das Vermögensverwaltungsgeschäft massiv ausgebaut und sind da auf einem richtig, richtig guten Weg.
Seit Juli 2024 bist du Vorstand in der Bank Privatkunden und COO, Zuständigkeitsprivatkunden, kann man sich die komplette Journey eines Privatkunden, nämlich an, der bei euch Kunde ist.
Ja. Ja.
Und COO, erklär vielleicht kurz für die Hörerinnen.
Also grundsätzlich bin ich im Privatkundengeschäft für das gesamte Geschäft zuständig. Das heißt, das ist das ganze Filialgeschäft, das ist das ganze Private Banking Geschäft. Das heißt, alle Privatkunden und auch die Micros. Das heißt, das sind die kleinen Unternehmen bis 5 Millionen Euro Umsatz. Bin da sowohl für die Produkte als auch für die Beraterinnen und Berater, für die Filialen, für die ganze Infrastruktur und so weiter zuständig. Ich bin auch COO, Chief Operations Officer heißt das. Das ist bei uns, ist man da zuständig für den Operations-Bereich und den IT-Bereich. Das ist, in unserem Fall haben wir in der Erste Bank oder in Österreich haben wir die Erste Digital, eine IT-Tochter, die unsere gesamte IT macht, sowohl für die Erste Group als auch für die Erste Bank Österreich und die Sparkassen. Wir sind in Österreich immer ein bisschen komplizierter aufgrund des Sparkassenkonstrukts, das wir haben, im Vergleich zu unseren CI-Geschwistern.
Ich wollte gerade sagen, in Österreich sind alle Banken komplizierter als im Ausland. Das gilt nicht nur für die Erste.
Genau. Das ist richtig. Hat große Vorteile, auch die Sparkassenstruktur, die wir haben, aber sie ist komplex. Das kann man, glaube ich, ganz klar so sagen. Und deshalb sind Entscheidungsfindungen mit vielen abzustimmen. Auf der anderen Seite haben wir Skaleneffekte auf der IT, auf der Marketingseite, wo wir auf den ganzen österreichischen Markt zurückgreifen können. Und das hat natürlich einen Riesenvorteil.
Jetzt, lieber Max, interessiert mich natürlich, du kommst aus der Group, bist in der Bank für einen sehr großen, wichtigen Bereich zuständig. Wie ist da der Austausch mit deinen Kolleginnen und Kollegen in der gleichen Funktion in anderen Ländern?
Also wie funktioniert das? Wir haben eine Governance, die ich auch damals schon geschrieben habe, als ich im Strategiebereich war, beziehungsweise die Strategie übernommen habe. Und das ist eine sogenannte, es gibt divisionalisierte Bereiche, das ist der Markets-Bereich zum Beispiel. Da wird auch auf eine gemeinsame IT zugegriffen und das ist sehr stark durchdivisionalisiert. Und dann gibt es die anderen Bereiche, wo wir eine sogenannte Board-to-Board-Governance haben. Das heißt, der Gruppenvorstand kann dem lokalen Vorstand sagen, was er tun muss. Der muss das aber auch agreeen mit dem lokalen CEO. Und wir haben in den verschiedenen Fachbereichen haben wir sogenannte Boards. Wir haben das Retail-Board, da treffen wir uns im Schnitt 6-mal im Jahr. Treffen sich alle Retail-Vorstände und da besprechen wir die großen Themen, die wir gemeinsam haben, haben einen Erfahrungsaustausch. Wir haben extrem gute Retail-Vorstände in den anderen Ländern. Ich nehme da immer sehr, sehr viel mit von unterschiedlichen Initiativen, die die machen, wie die sich organisieren, was sie da aufstellen. Und der vereinende Faktor, den wir haben auf der Geschäftsseite, ist ganz klar George, weil wir auf einer Plattform das Kundengeschäft machen und immer mehr in George machen können und auch immer mehr Geschäft dahin auch migriert.
Und George ist sehr stark wachsend auch im Investmentbereich für die Kunden von euch. Auch da ein paar Worte dazu noch bitte. Wo geht's dahin?
Also Investments ist ein extrem wichtiges Thema. Wir haben vorher gesprochen über die 10er Jahre, wo die Aktienmärkte massiv angestiegen sind, was zu einem auch totalen Kulturwechsel, wo ein totaler Kulturwechsel stattgefunden hat. Das heißt, es gibt immer mehr junge Menschen, die sich mit Investments beschäftigen, die investieren und die sind viel mehr interessiert an Aktien als früher viele Bankkunden, die Anleihengeschäfte gemacht haben. Ja. Und der Selbstentscheider spielt da eine immer größere Rolle und es gibt auch immer mehr Angebote da draußen für die Leute, die sich die Dinge selber machen. Und wir haben in George auf der Investmentseite im letzten Jahr massiv investiert und wir nennen das George Invest. Da gibt es jetzt unten einen eigenen Button, auf den man draufkommen drücken kann, wo die ganzen Investment-Themen dann sind. Und haben das Trading-Erlebnis massiv verbessert. Da kommt noch vieles, da sind wir noch nicht fertig. Ja, da sind auch ein paar Themen, die mich noch immer stören, die wir besser machen werden. Und wir werden auch auf der Angebotsseite für Selbstentscheider noch einmal in diesem Jahr mit größeren Würfen kommen. Aber da kann ich jetzt noch nicht viel mehr dazu verraten.
We stay tuned sowieso, ja, weil es ist spannend.
Ja, ja und da wollen wir einfach wirklich die Kunden abholen, dass wir perfekt sind in der Beratung, in der Filiale, aber auch im Trading-Erlebnis und auch auf der Angebotsseite, die jetzt keine für die Kunden, die keine Beratung brauchen. Wir haben Themen wie das Generationendepot, das wir als einzige im Markt haben, weil das große Thema ist, wenn man veranlagen will für seine Kinder, Enkelkinder, Patenkinder, ist und man das im Namen der Kinder macht, dann darf man nur mündelsicher veranlagen. Und mündelsicher veranlagen bedeutet keine Rendite, das kann man mehr oder weniger gleichsetzen. Und mit dem Generationendepot kann ich das auf eine Art und Weise machen, also das für die Kinder ein Depot machen, das automatisch an die Kinder übergeht, wenn die ein gewisses Alter haben, das ich selber definieren kann. In der Zeit bis dahin bleibe ich selber Eigentümer und kann es auch wieder zurücknehmen, wenn ich es dann doch nicht hergeben will. Ja, das heißt, das ist ein super Produkt.
Da melde ich mich für eine Bonusfolge an. Das ist ein Riesenthema.
Ja,
okay. Hat jetzt den Börse People Podcast jetzt, unterbreche ich jetzt hier, weil das Thema eine eigene Folge wert ist.
Okay,
also im positiven Sinne die Unterbrechung. Ja, KI spielt auch irgendwie rein. In eure Geschichten?
Absolut. Also KI verändert die Welt massivst. Für uns als Bank ein hochrelevantes Thema. Wir arbeiten an KI-Lösungen, die wir auch in George hineinbringen wollen und auch dieses Jahr live gehen wollen. Wir werden das aber nur machen, wenn das wirklich gut funktioniert und wenn wir die Halluzination rauskriegen und wenn wir sicher sind, dass das das Richtige ist. Aber es ist ein großes Thema und ich glaube, da können wir unseren Kunden vieles erleichtern, wenn wir das auf die richtige Art und Weise hinkriegen.
Jetzt kommt eine freche Frage. Ich höre von vielen Leuten aus dem Kundenumfeld, mit denen ich mich austausche, halt jetzt nicht erste Kunden oder so, sondern generell wertpapieraffine Bankkunden, dass die der KI eigentlich gar nicht so große Bedeutung für eine Anlageentscheidung zumessen. Was spürt ihr da so vom Feedback? Ist das Kundenwunsch oder will man da nur time to market bleiben und mit der Zeit gehen und auch forschen ein bisschen und entwickeln?
Also wenn ich jetzt über KI rede, dann rede ich auf der einen Seite in der Kundeninteraktion, dann geht es ganz stark um Service.
Ja, das macht
Sinn. Und keine Ahnung, man kann in George die Kreditkarte sperren lassen, wenn man sie verloren hat. Viele wissen das aber nicht. Und wir haben tausende Features in George, die Menschen nicht notwendigerweise kennen. Ich kann Ihnen aber erklären, frag einfach George. Und dann kann man sagen, ich habe meine Kreditkarte verloren und dann kommt als Antwort von George, okay, willst du sie sperren lassen? Drück auf den Knopf und dann ist das Ganze erledigt. Und das sind die Art der Verbesserungen, die wir jetzt im ersten Schritt einmal machen wollen. KI-Trading gibt es verschiedenste Leute, die daran arbeiten. Die sind bis jetzt aber nicht erfolgreicher als normale Fonds. Insofern ist das jetzt nicht unser Hauptthema.
Ihr habt auch eine höchst erfolgreiche, sage ich mal, KAG, die größte des Landes, und die Zusammenarbeit und der Austausch, riesige Themen alles. Was mich da jetzt noch interessiert, wir haben über George gesprochen, der ist international in der Gruppe ein ganz wichtiges Thema. Wie international ist der Hashtag Glaub an dich?
Der ist auch absolut international. Ich kann es jetzt leider in anderen Sprachen nicht, aber wir haben ihn in jede Sprache übersetzt. Also Okay. Wir haben auch auf der Marketingseite, und das war auch Teil der Strategie, die wir damals entwickelt haben, als ich auch in der Strategie zuständig war, haben wir viel im Marketing zentralisiert, auch die Kampagnen zentralisiert und diesen Leitspruch Glaub an dich in alle Märkte hinausgebracht und auch die entsprechenden Kampagnen, die damit einhergehen.
Finde ich schön, wusste ich nicht, aber hat sich jetzt aufgedrängt.
Was ebenfalls ein ganz großes Thema für uns ist im Moment, ist das Thema Miles & More. Wir haben eine neue Miles & More-Karte Anfang des Jahres rausgebracht. Der Kundenandrang ist wirklich enorm. Wir haben im Sektor jetzt über 20.000 Karten innerhalb der letzten 2 Wochen gemacht. Das ist ein unglaublicher Erfolg. Und wir sehen, dass ganz, ganz viele Kunden, die in der Vergangenheit bei anderen Banken waren und immer wechseln wollten, jetzt das als Annahme, das als Anknüpfungspunkt nehmen, um überhaupt zu uns zu wechseln. Mhm. Also wir sind sehr stolz darauf, dass das geklappt hat, und können da unser Angebot noch einmal massiv erweitern.
Wunderbar. Und die Akte, die habe ich eingehend erwähnt, also die zieht von Rekord zu Rekord. Ich glaube, im Vorjahr waren es 50 neue Allzeithochs, die es gegeben hat. Vollkommen top natürlich, und das neue Jahr hat gut begonnen. Wir sprechen jetzt am Freitag, den 23. Jänner. Gestern hat es ein weiteres High für die Aktie gegeben. Also tolle Sache. Wir haben lange über Rumänien gesprochen. Kurz müssen wir über Polen sprechen, weil das die Investment-Story ganz aktuell natürlich beeinflusst. Ein paar Worte dazu. Was macht das für die Österreich-Geschäfte der Bank? Ich denke, so ganz neutral ist es nicht.
Nein, ich glaube, für uns ist das ein extrem wichtiger, wirklich der nächste transformatorische Schritt, die Akquisition von der Bank in Polen. Santander Polska hat sie geheißen, bald Erste Bank Polen. Und wir gewinnen hier einen Markt mit über 30 Millionen an Bankable Population, wie wir das nennen, an bankfähiger Bevölkerung, und erhöhen das von 47 Millionen auf 77 Millionen. Das heißt, das ist ein riesiger Schritt für uns. Wir kriegen 6 Millionen neue Kunden dazu, einen Gewinn von 750 Millionen für die 49%, die wir kaufen. Und aus einer österreichischen Perspektive macht es uns jetzt noch wesentlich einfacher, unsere österreichischen Kunden nach Polen zu begleiten. Das ist ja ein großer Teil unseres Corporate-Geschäfts, dass wir in der Lage sind, aus der Services in der gesamten Region anzubieten, und mit Polen ist der relevanteste und wichtigste CE-Markt jetzt auch für uns abgedeckt.
Die Frage musste ich unbedingt noch stellen, und eine Frage, die ich noch stellen muss mit Erste Bank Österreich. Mein Podcast heißt Wiener Börse, Sport, Musik und mehr, und bei Sport als ehemaliger Tennisspieler ist natürlich die Erste Bank Open Geschichte im Oktober natürlich schöne Tradition. Was bedeutet das für dich, dieses Turnier als Vorstand der Bank?
Also für mich persönlich bedeutet das unglaublich viel, weil ich bin selber ein leidenschaftlicher Tennisspieler.
Wie schön ist das? Grüße an den Stefan Dörfler bei der Geschichte.
Ne? Ja, der spielt wesentlich besser als ich. Gut, aber ich spiele unglaublich gern Tennis und bin mit Tennis aufgewachsen. Mein Vater war schon ein riesen Tennis-Fan und Spieler. Und die erste Open sind das Beste an Sport, was in Österreich auf einer jährlichen Basis stattfindet. Davon bin ich zutiefst überzeugt.
Das internationale ist Auszeichnungen auch bekommen innerhalb des Circuits im Tennis. Ne?
Ja. Turnier ist großartig organisiert vom Herwig, ja. Und es macht einfach einen irren Spaß, dahin zu gehen. Und wir haben so einen Run auf die Karten. Wir laden natürlich viele Kundinnen und Kunden.
Spielt ja genau in deinen Bereich rein. Ne?
Genau. Ja. Also gerade aus dem Private Banking haben wir natürlich auch viele Kundinnen, die wir zu den Erste Open einladen. Das Problem ist, dass jeder, der einmal dort war, will auf jeden Fall wiederkommen. Und insofern gibt es einen riesen Kris um die Karten. Wir versuchen, das möglichst fair aufzuteilen und haben wirklich sozusagen große Anzahl an Leuten, an Kollegen, an Kunden, die wir da hinbringen. Und ist der Austausch, den wir da auch mit den Kundinnen und Kunden haben, ist großartig. Weil man hat Sport auf Weltniveau. Es waren in den letzten Jahren jetzt immer rund 10 Top 20 Spieler vor Ort. Das wird nicht besser. Ja. Und man hat ein großartiges Buffet von Don Co., die das wirklich auch fantastisch machen. Und man hat 3-4 Spiele dazwischen Zeit, sich zu unterhalten, viele Leute zu treffen, aus einer Netzwerkperspektive gibt es auch nichts Besseres. Also für den Wiener Standort, für uns als erste Bank, das Beste, was wir überhaupt hätten machen können.
Dann sagen wir mal, das Jahr hat für die Bank gut begonnen. Viel Erfolg mit der Polen-Integration, auch für die Group natürlich. Das spielt ja alles rein und zahlt in eine gemeinsame Investment-Story. Natürlich eine meine klassische abschließende Frage. Was ist das, was dir an der täglichen Arbeit in deinem aktuellen Job Kraft gibt und was dir taugt?
Zwei Dinge. Das eine sind Menschen. Dadurch, dass ich für sehr viele Menschen zuständig bin, auch gerade mit dem Retail-Bereich, und ich viel durch die Filialen fahre, mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort spreche, was funktioniert, was funktioniert nicht, und dann auf der anderen Seite auch die Möglichkeit habe, über den Apparat die Dinge, die nicht funktionieren, nicht alle leider, aber sehr viele direkt zu verändern und einen Impact zu haben. Das macht einen Riesenspaß. Und auf der anderen Seite das Beschäftigen mit Innovation, das Beschäftigen mit neuen Technologien. Wir haben über künstliche Intelligenz kurz gesprochen. Da kommt ein Tsunami an Veränderungen auf uns zu, und da mitgestalten zu können und Antworten zu finden, wie wir uns als Bank aufstellen müssen, macht einfach einen Riesenspaß.
Und das lasse ich als wunderbares Schlusswort stehen. Lieber Max, Generationen Depot, wenn du nochmal Zeit für mich hast, würde ich da sehr, sehr gerne weiterreden. Das Thema ist einfach so groß. Ich wollte dich da zuerst nicht stoppen, weil es einfach eine eigene Folge definitiv wert ist, glaube ich, was everybody interessiert. Und
ja. Absolut. Da gibt es viele Themen, die auch rund um das Generationendepot, wenn wir über das Pensionssystem und so weiter sprechen, die da relevant sind. Also freue ich mich sehr darauf, wenn wir das nochmal machen.
Dann sage ich danke für deine Zeit. Mir hat es riesig Spaß gemacht, mit dir diesen Podcast zu machen, und an euch da draußen. Danke fürs Reinhören in diese, glaube ich, maximal inspirierende Folge. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Danke sehr, dass ich da sein durfte. Auch auf Wiedersehen. Ciao. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Baba. Drei Banken, Generali, Investment, Gesellschaft.